Zusammenhang haben die Verse mit den letzten zwei Predigten. Wir hatten jetzt so zwei Predigten aus dem Jakobusbrief, wo es vor allem um das Thema Anfechtungen und Versuchungen im Leben eines Christen gegangen ist. Wie können wir mit dem umgehen? Wie finden wir einen Weg daraus heraus? Und nachher lese ich die Verse und dann müssen sagen, irgendwie sehe ich keinen Zusammenhang. Ist das wirklich ein ganz neues Thema, das da kommt? Und selbst der Abschnitt, wo es heute darum geht, müssen sagen, ihr kennt keine Einheit. Es ist ein Sammelsurium von verschiedenen Aussagen. Und dann habe ich genauer angeschaut und gemerkt, doch, es hat eben irgendwie doch einen roten Faden. Und meine Bemühungen in diesen Predigtvorbereitungen waren vor allem, herauszufinden, ja, was ist denn jetzt der rote Faden? Und wie hängt das alles zusammen? Und zwei Punkte sind mir da wichtig geworden im Vorfeld, uns einfach in Erinnerung zu rufen, damit es uns auch einfacher fällt, den Faden irgendwo zu erkennen. Zum einen ist es bereits in den letzten Versen, wo wir darüber predigt haben, um entschiedenes, praktisches Christsein gegangen. Und das Thema Versuchungen und Anfechtungen ist ein Bereich aus dem grossen Thema, wie können wir praktisches Christsein leben. Und der Jakobus fährt heute mit dem Abschnitt einfach in ein neues Thema fort und wie er das ja nachher im ganzen Brief auch macht, sehr praktisch, wie können wir Christsein leben. Und das finde ich so begeisternd am Jakobusbrief. Es ist nicht eine theologische Abhandlung, wie wir es oft beim Paulus haben, auch sehr spannend, aber Jakobus ist so erfrischend praktisch und fordert uns raus, und das ist vielleicht schwieriger im Jakobusbrief, er fordert uns zu Handlungen auf. Handlungen, die nicht immer ganz einfach sind. Die uns nicht nur vom Tun her herausfordern, sondern auch kognitiv. Wenn wir uns vielleicht manchmal fragen, ja, warum soll ich das tun? Also insofern bleibt er da eigentlich sich selber treu, er bleibt praktisch. Und das Zweite ist der Zusammenhang zum vorherigen Text, der Aufhänger für die Verse 19 bis 25, wo wir heute uns heute drin vertiefen werden im ersten Kapitel. Der Aufhänger ist schon im Vers 18, wo wir letztes Mal abgeschlossen haben in der Predigt. Dort hat er geschrieben, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren. Es ist dort die Erinnerung an unsere Herkunft, wie wir Christen geworden sind, das Wort der Wahrheit. Und das Stichwort Wort der Wahrheit führt jetzt eigentlich zu den weiteren Überlegungen. Es geht im ganzen Abschnitt ums Wort. Was macht man denn mit Wort? Wie geht man mit Wort um? Und vielleicht noch als Letztes, wo wir uns bewusst sind für die Verse, wir haben sie in der allerersten Predigt, wo wir ganz kurz eingestiegen sind in den Jakobusbrief, haben wir das schon angeschaut. Der Jakobus schreibt an gläubige Christen. Also Menschen, die sich entschieden haben, ich will das Erlösungsgeschenk von Jesus annehmen. Ich glaube, dass Jesus Christus gestorben ist für mich und er soll mein Herr sein in meinem Leben. Der Jakobus schreibt an solche Leute, und das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir an die Verse gehen. Er schreibt nicht einfach an die ganze Welt und an jeden Mensch, auch wenn es jeder darf lesen, aber inhaltlich müssen wir schon uns selber, die sich entschieden haben für ein Leben mit Jesus, im Fokus haben bei diesen Aufforderungen. Lesen wir doch gerade, was er diesen Leuten schreibt, Verse 19 bis 25 aus Jakobus 1. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder und Schwestern, dürfen wir da anhängen, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. So wie der Text für heute Morgen, Verse 26 und 27, werden wir nächstes Mal mit einbeziehen. Der Jakobus steigt mit einer sehr allgemeinen Aussage in den Text ein, und doch ist es schon ein relativ spezifisches Thema, das er da aufgreift. Er hat das Thema von Kommunikation vor Augen. Er kommt von dieser Aussage her, durch das Wort der Wahrheit seid ihr neu geboren worden. Und jetzt kommt so eine Art eine Überlegung, ja, was machen wir denn mit Wort? Für was macht man Wort? Natürlich, dass sie gehört werden. Und darum kommt jetzt der Aufruf, wo er sagt, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das Wort der Wahrheit, er meint damit die Botschaft der Bibel. Das will gehört werden. Liebe Menschen, liebe Christen, hört doch an. Sind schnell zum Zuhören und sind langsam zum Reden. Und sind langsam zum Zorn, weil das wird euch keine Gerechtigkeit bei Gott bringen. Oder ein bisschen anders formuliert, wir Menschen machen gern viel Wort. Wir reden gern, wir diskutieren gern, wir tun unsere eigenen Philosophien und Gedanken gern ausbreiten, wie jetzt etwas zu verstehen ist. Und der Jakobus sagt, hey, hört doch zuerst an. Tönt zuerst mal ein Wort Gewicht geben. Hört an, was Gott sagen hat. Sind mal langsam zum Reden. Auch wir Pastoren, wir reden ja gern viel, wir müssen auch viel reden. Aber hört doch zuerst mal an. Was hat Gott euch denn zu sagen? Nicht immer zuvorderst zu sein mit unserem eigenen Gerede oder sogar, wenn wir dann aus unseren Emotionen, aus den negativen Emotionen, aus dem Zorn aus anfangen zu reden, vielleicht gegen Gott anfangen zu wettern und zu machen, kommt oft nicht viel Schlaues aus in Wort und Tat, wo wir nachher werden bereuen und es wird uns überhaupt nichts bringen bei Gott. Jakobus will aufzeigen, hey, das, was wirklich etwas bringt, im nächsten Vers werden wir es nachher näher sehen, hören auf Gottes Wort. Das ist das, was zu unserer Gerechtigkeit führen kann. Nicht unser eigenes Reden, nicht unser eigener Zorn, unsere Überschwänglichkeit oder unser Aufbrausen. Hören wir an, was Gott sagen hat. Es hat mal jemand gesagt, Gott hat den Menschen bei der Erschaffung zwei Ohren gegeben und nur ein Maul, damit er doppelt so viel zuhören kann wie reden. Ich würde bezweifeln, ob das der Fokus war, wo Gott den Menschen geschaffen hat. Ich glaube mehr ums Rundum gehört. Aber ich finde es einen guten Vergleich. Wenn wir das nächste Mal in den Spiegel schauen, uns mal wieder bewusst zu werden, ah, ich habe ja zwei Ohren. Vielleicht könnte ich mehr anhören, was Gott zu sagen hat, als was ich zu sagen habe. Oft wird der Vers sehr allgemein verstanden. Als allgemeine Weisheit, hört zu, liebe Menschen, und redet weniger. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt am Sinn vom Text vorbei ist, aber mir ist plötzlich bewusst worden, hey, vom Textsinn her, mit den vorhergehenden Versen und den nachfolgenden Versen, hat der Jakobus vermutlich viel mehr im Blick das Wort vor Wahrheit, das Wort Gottes, dass wir dort anhören und zuhören. Das ist das Konzept, das Gott hat für die Rettung der Menschen. Dass man auf sein Wort hört und erfahren, wie kommt der Mensch zu wirklicher Freiheit. Zuerst mal anhören und aufgrund von dem dann auch handeln. Und das ist dann die Aufforderung, die nachher auch kommt, später. Und auf dieser Grundlage fährt der Jakobus weiter und kommt zu einer allgemeinen Aufforderung, die noch recht herausfordernd ist. Vers 21. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Was führt nicht zu Gerechtigkeit bei Gott? Unser Verhalten, unser Aufbrausen, unser Zorn, das bringt nichts bei Gott. Und er zeigt auch den anderen Weg auf und sagt, hey, all das Negative, wo der Zorn auch drin gehört, legt das ab. Eure ganze Schlechtigkeit, das Übermaß von eurer Schlechtigkeit, legt es ab und vertieft euch das Wort Gottes. Das wird euch helfen. Das vermag euch zu retten. Jakobus ist ein Meister drin, Gegensätze aufzuzeigen, schon in den letzten Versen, in denen und auch in den folgenden immer wieder die Gegensatzpaare, die vorkommen. Und was mir zu denken gibt da rein, der Jakobus redet nicht zu einer Bande von Räuber, Dieben und Mördern und anderen Gewalttätern, er redet zu seiner Gemeinde und sagt, ihr, liebe Christen, legt die ganze Schuldhaftigkeit, die ganze Schlechtigkeit, das Übermass. Man könnte sagen, die vollkommene Schlechtigkeit, alle Schlechtigkeit, die bei euch vorhanden ist, legt das ab. Seid ihr zu Christen, wo man doch oft das Gefühl haben, ja, Christen müssen doch etwas Besseres sein. Oder wo viele Christen selber das Gefühl haben, ich bin doch etwas Besseres. Und der Jakobus sieht es ganz anders und sagt, Christen sind nicht Besseres. Ihnen geht es nur besser. Aber Christen haben genauso Fehler. Da ist genauso Schlechtigkeit vorhanden. Dort ist auch Zorn vorhanden und anderes Negatives. Und er fordert somit nicht nur seine Gemeinde damals, sondern auch unsere Gemeinde heute, uns in Altstädten raus und sagt, legt eure Schlechtigkeit ab. Legt das Übermaß von eurer Schlechtigkeit ab. Eine relativ heftige Herausforderung. Und vielleicht können wir es ein bisschen nachvollziehen, was er meint, wenn wir Jesus selber zu Wort kommen lassen. Es gibt die Stelle im Johannesevangelium, Kapitel 13, für die, die es nachlesen wollen. Das ist kurz vor der Hinrichtung von Jesus in der Karwoche. Und Jesus wischt die Jünger die Füße. Das ist die Fusswaschung. Und wie könnte es auch anders sein? Der eine von diesen Jüngern, der einzige, der sich wahrscheinlich getraut hat, etwas zu sagen, hat das nicht können akzeptieren. Es kann doch nicht sein, dass sein Meister ihm, an Petrus, die Füße wischt. Und dann lesen wir im Vers 8 bis 10, wie Petrus und vor allem nachher Jesus reagiert. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, so wie er ist, ja dann aber gerade richtig, oder? Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, doch wasche mir doch auch die Hände und den Kopf. Und jetzt kommt die spannende Antwort von Jesus. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Und die Stelle, die irgendwo schwer verständlich ist, will unsere geistliche Wahrheit aufzeigen. Die Jünger sind bereits entschieden mit Jesus unterwegs gewesen. Natürlich nach dem alten Bund, sie haben noch nicht im neuen Bund mit Jesus können unterwegs sein, aber sie sind entschieden mit ihm unterwegs gewesen. Sie haben die Reinigung, das Bad eigentlich bereits erlebt gehabt. Und Jesus will verdeutlichen, hey, auch die ein Bad genossen haben, auch die brauchen noch Fußwaschung. Der orientalische Kontext, da hat man sich waschen, sauber baden und ist nachher an ein Festessen gegangen mit seinen schönen Schuhen. Aber auch die waren offene Schuhe gewesen. Man ist durch den Sand, durch den Dreck gelaufen, ist am Gastgeberort angekommen und hat schon wieder dreckige Füße gehabt. Und darum hat man immer wieder seine Füße müssen waschen. Auch wenn man sauber war, die Füße sind sehr schnell wieder dreckig geworden. Und das ist das, was der Jakobus da eigentlich aufgreift und will sagen, auch ein Christ muss immer wieder die Füße waschen. Auch ein Christ hat immer wieder Schlechtigkeit an sich. Die versucht wieder an uns aufzukriechen. Wir laufen durch die Welt, die voll der Schlechtigkeit ist. Und ich glaube, da müssen wir nicht irgendwo zuerst beweisen. Das sehen wir, wenn wir in die Zeitung schauen. Wenn wir in unser eigenes Herz hineinschauen, sehen wir das. Die Schlechtigkeit ist da. Betrifft auch uns Christen. Wir müssen die Schlechtigkeit immer wieder ablecken, wenn wir etwas unternehmen wollen. Und darum fordert der Paulus auf, der Jakobus auf, deshalb legt alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit ab. Und wir können uns fragen, wie geht denn das? Wie müssen wir denn das machen? Muss ich am Badwannenrand hocken und meine Füße waschen jeden Abend? Es geht eigentlich ganz einfach. Genau gleich funktioniert es, oder es funktioniert genau gleich, wo hier, wo wir unser Bad genommen haben. Und damit meine ich das geistliche Bad. All die, die entschiedene Christen sind, die sagen, Jesus ist mein Erlöser, die wissen von diesem Bad. Es ist genau gleich wie da, wo wir gesagt haben, Jesus, ich möchte, dass du die Schuld, die ich auf mich geladen habe, die Schlechtigkeit, dass du die auf dich nimmst. Ich will die Freiheit, ich will die Vergebung in Anspruch nehmen. Du sollst von jetzt an Herr in meinem Leben sein. Und wie haben wir das gemacht? Das war ein Gebet, ganz einfach. Wir haben das Gebet gesprochen, vielleicht alleine mit jemandem zusammen. Und das war der Moment, wo wir Kind Gottes geworden sind, ohne dass wir etwas geleistet haben. Und das, was Jakobus uns dazu auffordert, funktioniert genau gleich. In einem einfachen Gebet, das man jetzt sprechen kann, geht nicht einmal eine Minute, kann man die Schlechtigkeit erneut ablegen. So können wir uns von Jesus die Füße waschen lassen, regelmässig. Das ist das, was Jakobus damit meint. Und das ist die Voraussetzung für den nächsten Schritt. Aus dieser Fußwäschung heraus, wo wir wieder die Gemeinschaft mit Jesus haben können. Jesus sagt im Vers 9, ist das wahrscheinlich, Johannes 13, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Also wenn wir die Schlechtigkeit nicht ablegen, hindert uns das daran, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Und wenn wir die Schlechtigkeit ablegen, kommen wir nachher zum zweiten Teil von dem Vers und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf. Jetzt ist die Möglichkeit da, das Wort aufzunehmen, das eingepflanzte Wort, das Wort der Wahrheit aus dem Vers 18. Das ist seit unserem Bad, sage ich mal, ist das da. Das ist in uns eingepflanzt worden, aber es ist etwas Wachstümliches, wie eine Pflanze. Der Jakobus zeigt damit auf, dass der Glaube wachstümlich ist und wir müssen uns immer wieder darauf fokussieren und sagen, jawohl, ich will auf das junge Pflänzchen hören. Ich will mich vom Wort prägen lassen. Nehmt das Wort mit Sanftmut auf. Damit wir nicht irgendeinen verklärten, sehr weichen Blick machen, wenn wir die Bibel lesen, damit wir sanftmütig sind. Sanftmütig ist vielmehr eine Einstellungsfrage. Es ist eine innere Einstellung, eine aufgeschlossene Haltung etwas gegenüber. Eine wohlwollende Haltung etwas gegenüber. Also wenn ich sanftmütig auf das Wort Gottes höre, heisst das, ich entscheide mich, dem Wort bewusst Raum zu geben. Es ist eine entschiedene Haltung, nicht eine weiche Haltung, wo man sagt, und das Wort, du darfst jetzt zu mir reden. Nicht voreingenommen, nicht widerstrebend, sondern offen. Das ist sanftmütig. Und jetzt kommt der Jakobus zu dieser Aussage und macht sie ganz explizit, was bisher eigentlich schon implizit ein bisschen durchgedrungen ist. Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Könnte man sagen, das ist der Höhepunkt von seinen Ausführungen da. Es ist der Höhepunkt, den er nachher in den nächsten Versen, auch im nächsten Kapitel weiter ausführt. Und es ist der Höhepunkt, der zu so viel Missverständnis bei uns Gläubigen führt. Wo schon beim Luther zu Missverständnis geführt hat. Er hat Mühe damit gehabt, mit diesen Ausführungen, seid Täter des Wortes. Glaube ohne Werke ist tot, wie es nachher im Kapitel 2 kommt. Viele verstehen es so, du musst auf Gottes Wort hören, lies in der Bibel und all das, was da drin steht, musst du einhalten, sonst wirst du nicht gerecht vor Gott. Sonst wird dich Gott nicht erlösen. Man versteht es oft so, ich muss mir die Erlösung erarbeiten bei Gott. Das ist ein Leistungsdenken. Leistung erbringen bei Gott, damit ich genüge. Und auf diesem Hintergrund verstehe ich, warum der Luther den Jakobusbrief am liebsten aus der Bibel gekickt hat. Es hat ihm nicht gepasst. Und das zu Recht, weil das wäre nicht Evangelium. Das ist nicht das, was die Bibel sagt, wie Glaube funktioniert. Vielleicht wäre es Religion. Religion funktioniert meistens so. Ich, Mensch, versuche etwas zu tun, damit ich gefallen finde bei Gott. Und die Bibel sagt uns, vergiss es, das funktioniert nicht. Die Bibel zeigt uns, Christ sein bedeutet, ein Geschenk annehmen. Das Geschenk von der Erlösung annehmen, das Jesus mir geben will. Unverdient. Und wir Menschen können sagen, ich will das oder ich will es nicht. Und auf dem baut nachher der Jakobus auf. Er redet ja bereits zu Leuten, die das Geschenk angenommen haben. Und er sagt, ihr lieben Christen, ihr habt das Geschenk angenommen. Ihr wisst, ihr habt den Heiligen Geist. Der hilft euch jetzt, das zu leben, was da innen steht. Das Wort lesen und danach handeln, das ist das, was euch möglich ist. Aber ihr tut das nicht aus einem Leistungsdenken heraus, zum Gott gefallen, jetzt als neue Christen, sondern weil das einfach normal ist, weil das jetzt plötzlich funktioniert, weil wir durch die Kraft Gottes die Möglichkeiten haben. Also er kommt, die falsche Haltung wäre, ich will mir das Kreuz, ich will mir die Erlösung verdienen. Das ist Leistungsdenken. Und Jakobus schafft nicht aufs Kreuz an, sondern vom Kreuz weg und sagt, durchs Kreuz habt ihr überhaupt erst die Möglichkeit, das Wort Gottes zu erfüllen. Und jetzt macht es auch, weil ihr habt die Möglichkeit. Es funktioniert. Setzt es doch auch um. Vielleicht wird es ein bisschen klarer, wenn wir die Verse 23 bis 25 mit einbeziehen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Jakobus vergleicht da das Wort Gottes, die Bibel, mit dem Spiegel. Und er sagt, so funktioniert das im Christsein. Indem du dich mit dem Wort auseinandersetzt, ist das wie ein Spiegel für dich. Es zeigt dir die Realität über dich und dein Leben auf. Und aufgrund von diesem Spiegelbild kannst du jetzt handeln. Wenn du jetzt nur ein Hörer vom Wort bist, bist du wie ein Mann, der in den Spiegel schaut und er sieht, der Bart ist reinster Wildwuchs. Und er läuft weg und unternimmt nichts. Und geht das Bewerbungsgespräch. Wie ein Mann, der sieht, Nasen- und Ohrenhaar sprießen wie wild. Und er stutzt es nicht zurück, er zupft es nicht und geht zu seinem Date. Oder er sieht, die Frisur sitzt tipptopp, so viel Schäl reingeknallt am letzten Tag, dass sie immer am nächsten Morgen noch sitzt. Aber aus Gewohnheit strahlt er und macht er und nachher sieht es schlimmer aus als vorher. Weil er sein Spiegelbild zwar sieht, aber verändert nichts aufgrund von dem. Er nimmt es sich nicht zu Herzen. Und darum im Vers 22 sagt er, wer nur hört, aber nicht danach handelt, der betrügt sich selber. Oder wörtlich, er mogelt sich an sich selber vorbei. Er betrügt sich, weil er eigentlich das Bessere gehört hätte, aber nicht danach handelt. Sehr plakativ ausgedrückt, du laufst auf einen Abgrund zu und jetzt kommt jemand und sagt dir, hey, noch 5 Schritte und du wirst abstürzen. Und du hörst es und du laufst einfach weiter. Das ist einfach nur dumm. Und du gehst dort oben runter. Und das ist das, was der Jakobus uns Christen sagt, hey, wenn du nur hörst, was die Bibel dir zu sagen hat, aber nicht danach handelst, betrügst du dich selber. Ich möchte kurz ausführen, was ist denn das, was wir sehen in der Bibel? Was will sie uns spiegeln? Wenn wir in das Wort hineinschauen, sehen wir zum einen Fehler. Ja, wir sehen unsere Barthaare, wir sehen unsere Nasen- und Ohrenhaare oder die Schminke, die nicht sauber sitzt und können aufgrund von dem etwas korrigieren. Wir sehen Fehler, wir sehen Negatives in unserem Leben, wo Gott uns aufzeigen will, da will ich noch Heilung schenken. Da darfst du dich aus meiner Kraft verändern. Aber das ist nicht alles. Wenn wir genau anschauen, dann sehen wir plötzlich, das ist ja gar nicht nur jemand, den ich sehe. Da steht noch eine zweite Person. Durch den Heiligen Geist ist Jesus bei mir. Da ist jemand, der mir hilft durch mein Leben. Ja, wenn ich jetzt einfach weglaufe und das nicht beachte in meinem Leben, bin ich weiterhin alleine unterwegs. Dabei wäre jemand da, der mir durch mein Leben helfen würde. In all diesen Sachen, die so schwierig sind. Ich schaue an und finde wunderbare Verheißungen, was die Gegenwart Gottes in meinem Leben zur Folge hat. Kapitel 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Ja, wenn ich das nur höre, aber nicht umsetze und auf das vertrauen und in Anspruch nehme, dann werde ich etwas verpassen, ich betrüge mich selber. Das ist der Spiegel vom Wort Gottes, wo uns plötzlich bewusst wird, hey, es ist so viel Gutes für mich parat, nur das Beste für mich parat. Und das ist das, was nachher im Vers 25 auch so ausgeführt wird. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat, nicht einfach nur einen schnellen Blick, sondern das Wort meint sich vorbeugen, hineinschauen, das Betrachten, Erfassen, wer dort hineingeschaut hat und der dabei bleibt, das heisst es umsetzen, auch Täter wird, der wird in seinem Tun glückselig sein. Der wird in seinem Tun glückselig sein. Oder ein bisschen einfacher, verständlich übersetzt, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Und wisst ihr, was der Vers letztendlich ist? Das ist eine Verheißung. Eine klassische Verheißung, Bedingung und Erfüllung. Bedingung, Hörer und Täter sein, Verheißung, Erfüllung, glückselig in allem, was wir tun. Das ist das, die Kraft, die das Wort Gottes hat, oder wie er es da eben nennt, der Jakobus, der andere Begriff, den er braucht, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Das ist eine Charaktereigenschaft vom Wort Gottes. Es wird vollkommene Freiheit geben. Das Gesetz der Freiheit finden wir in der Bibel. Und es wird uns zum Segen sein in all diesem Tun. Gleichzeitig aber auch der Umkehrschluss, wer nur Hörer vom Wort bleibt und nicht Täter wird, der wird sich selber betrügen. Und ich finde, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir schliessen können. Wo wir es einfach mal so stehen lassen können. Verse 26 und 27 fangen bereits an, wieder ein bisschen ausführen, konkreter werden. Das nehmen wir dann nächstes Mal auf. Ich möchte an dieser Stelle stehen bleiben, bei dieser Herausforderung, die der Jakobus uns auch hinterlässt. Dieser Herausforderung, was wollen wir eigentlich? Was willst du persönlich? Willst du ein Hörer vom Wort sein? Vielleicht willst du auch kein Hörer vom Wort sein. Aber wenn du ein Hörer vom Wort Gottes bist, ja, willst du auch Täter werden oder nicht? Und Jakobus sagt klar, wenn du nur der Hörer bleiben wirst, wirst du dich selber betrügen. Das ist eine geistliche Tatsache. Wenn du bereit bist, Täter vom Wort zu werden, wirst du glückselig sein in allem dem, was du tust. Das ist ist die Verheißung, die wir heute mitnehmen dürfen, die uns aber auch entsprechend herausfordert. Und so will ich zum Abschluss dieser Predigt heute auch nicht beten. Ich will das Gebet euch überlassen. Wir werden eine kurze Zeit zur Reaktion haben, Minute, zwei. Niemand soll laut beten, sondern einfach jeder für sich selber, der das möchte. Vielleicht gibt es etwas, wo du sagst, hey, ich will meine Füße waschen lassen. Ich will mit Jesus reden und ihm bitten, dass er mir die Füße wischt. Ich will meine Schlechtigkeit ablegen. Vielleicht gibt es andere, die sagen, hey, ich bin ja nur Hörer vom Wort. Ich will aber eigentlich auch Täter werden. Dann können wir Jesus um Hilfe bitten und sagen, hilf mir. Ich habe ja den Heiligen Geist, der mir hilft, in dem Täter zu werden. Zeig mir, wie das geht. Oder vielleicht willst du Gott einfach nur Danke sagen für den reichen Segen von dem vollkommenen Gesetz von der Freiheit, wo du in deinem Leben immer mehr darfst entdecken. Und vielleicht bist du auch irgendwo durcheinander oder sagst, ich will mit jemandem reden. Die haben jederzeit die Möglichkeit, auf mich nach der Predigt zuzukommen. Hinten beim Infodesk wird das Gebetsteam beratstehen, wo ihr auch dort mit jemandem zusammen beten darf. Es sind einfach Möglichkeiten, die ihr habt. Niemand muss, aber jeder darf die Zeit nutzen zum Gespräch mit Jesus. Und nachher wird das Team übernehmen, wir steigen nochmal ein, das Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben. Nein, wir haben es eben nicht gesungen, wir singen es noch.